Darauf zielt letztlich all unser Bibelstudium, dass unser Leben immer mehr Christus ähnlich wird, dass wir ihm ganz hingegeben, gehorsam leben, dienen, ihm folgen. Und dazu ist es eben auch immer wichtig, dass unser Denken nach seinem Willen und nach seinem Wort geprägt wird. Und deswegen ist es für uns als Christen so wichtig, dass wir lernen, in den biblischen Linien zu denken. Wir werden scheitern, wir werden auch anderen keine Orientierung vermitteln können, wenn wir uns diesen Fragen nicht stellen. Wenn wir immer nur fragen, ja, was hilft mir jetzt in meiner kleinen persönlichen Situation stimmungsmäßig am besten, dann werden wir die Herausforderung nicht bestehen können und wir werden anderen keine Orientierung geben können. Und deswegen ist es so ein großes Vorrecht, dass Gott uns auch Prophetenbücher wie das von Habakuk schenkt, weil Habakuk hier die ganzen großen Fragen der Geschichte ausbreitet und geleitet vom Heiligen Geist durchdenkt. Und es ist eine große Chance für uns zu versuchen, dieses nachzuvollziehen, dieses zu verstehen, weil wir sonst nicht zugerüstet sind für die Herausforderungen und weil wir sonst nicht in der Lage sind, auch für andere Orientierung zu geben und Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen freuen Johannes Pflaum und ich uns so, dass es eben möglich ist, an einem Wochenende mal so ein ganzes Buch in seiner Linienführung zu zeigen. Heute Abend dann ja quasi eine Art Psalm, Habakuk 3, 1 bis 15, von der Klage zur Anbetung. Und morgen wird es dann um den Abschluss gehen, um die Frage, ist das nun ein Happy End oder ein Open End bei Habakuk zwischen Furcht und Freude, wie der Glaube wetterfest wird. Aber jetzt müssen wir dadurch mit ihm die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes klären, wie Gott für Gerechtigkeit sorgt. Das ist der zweite Teil. Göttliche Prinzipien des Gerichts. Im ersten Teil hatten wir gesehen, der erste Teil der großen Antwort Gottes, dass er uns Prinzipien zeigt, wie wir mit unbeantwortbaren Fragen geistlich und in dem Sinne dann auch denkerisch verantwortlich umgehen. Und wir haben gesehen, es geht immer um diese Frage Geborgenheit und Gerechtigkeit. Und wie wir Geborgenheit finden, wirklich im Vertrauen zum Herrn. Und jetzt sehen wir, welche weitere Perspektive Gott dem Habakuk zeigt. Die Frage, die den Habakuk am meisten gequält hatte, war ja die Frage letztlich nach Gottes eigener Integrität. Die Frage nach Gottes eigenem Gottsein, nach Gottes Heiligkeit. Man könnte auch sagen, die Frage nach Gottes ungebrochener Reinheit. Denn wenn Gott nicht total rein ist, kann ich mich auch nicht auf ihn verlassen. Und in dem Falle sind Begriffe wie Heiligkeit und Gerechtigkeit im Grunde genommen austauschbar. Und Johannes Pflaum hat uns das heute Morgen gezeigt, was das heißt, wie Habakuk Gott beschreibt, 1,12, bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger. Und wie er dann aber auch deutlich macht, es geht um die Gerechtigkeit Gottes am Ende von Vers 13, du kannst doch dem Unheil nicht zuschauen. Das heißt, du kannst Ungerechtigkeit nicht dulden. Du bist heilig und du bist gerecht. Aber wie kann ich dann die Situation einordnen und verstehen, wenn ich gleichzeitig voraussetzen darf und soll, dass du heilig und gerecht bist? Also wir sehen, Habakuk lächzt geradezu nach einer Antwort, die ihm Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit gewiss macht. Und darum steigt er auf seine Warte hoch hinauf auf den Wachturm, um Gottes Perspektive zu erspähen. Und Gott zeigt ihm jetzt die große Perspektive, wie er seine Gerechtigkeit erweisen wird. Wie er die Rätsel der Geschichte souverän lösen wird, wie Gott für Gerechtigkeit sorgt. Das ist die Überschrift in diesem zweiten Teil. Und ihr Lieben, bevor wir uns jetzt mit Habakuk oder neben Habakuk auf den Wachturm stellen, müssen wir vorher genau klären, was Gott unter Gerechtigkeit versteht. Ich bin Johannes Pflaum sehr, sehr dankbar, dass er heute Vormittag nochmal so deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, dass wir in der Rechtfertigungslehre klar sehen. Und dazu gehört aber eben auch, dass wir verstehen, was mit Gerechtigkeit gemeint ist. Was meint Gott mit Gerechtigkeit? Also auf keinen Fall das, was unser menschliches Empfinden so für gerecht hält. Das hat man ja in Diskussionen immer wieder. So auf diesem Level führen viele Zeitgenossen die Diskussion, warum lässt Gott das zu oder über die Liebe Gottes. Ja, die haben so eine bestimmte Vorstellung, was eigentlich gerecht wäre und was liebevoll wäre. Das ist so die Schablone. Und diese Schablone legen sie dann an das Handeln Gottes an und da merken sie, es ist nicht deckungsgleich. Und dann sagen sie, ja, dann kann Gott ja nicht gerecht sein. Und das ist nicht sehr reflektiert, so ein Vorgehen. Unsere Vorstellungen können nicht der Maßstab sein. Unsere Vorstellungen sind widersprüchlich, sind relativ. Der eine hält es für gerecht, dass Frauen abtreiben und Männer abtreiben können, jederzeit. Das hält jemand für gerecht. Unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit sind manipulierbar. Unsere Vorstellungen sind verfälscht durch die Folgen des Sündenfalls. Und deswegen müssen wir nach Gottes Definition von Gerechtigkeit fragen. Und wir hatten schon gesehen in Vers 4, das hat mit Schuld und Recht zu tun. Und es wird nirgendwo klarer definiert als in Römer 3. Ich will das jetzt nur vorwegschicken, weil uns das dann hilft, wenn wir mit Habakuk weitergehen. Gottes Gerechtigkeit hat im Grunde genommen zwei Seiten. Und diese beiden Seiten hat er am Kreuz Christi erwiesen. Und Sie haben das zusammengefasst, im Grunde genommen in dem einen Vers, Römer 3, Vers 26. Da haben wir es doch alles beieinander. Römer 3, Vers 26. Wir werden jetzt diesen Vers nicht auslegen, weil wir dann nicht mehr Habakuk schaffen. Aber ich möchte wenigstens diese doppelte Gerechtigkeit deutlich machen. Da sagt Paulus, dass es Gott eben darum geht, seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen. Und dann kommt's. Damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also, einmal damit er selbst gerecht sei und zum anderen, dass er den, der an Jesus glaubt, rechtfertigt. Das erste ist Gottes eigene Gerechtigkeit. Da könnten wir sagen, das ist Gottes Heiligkeit, das ist Gottes Integrität. Manche Theologen sagen auch, es ist Gottes strafende Gerechtigkeit. Also es ist Gottes eigene Heiligkeit und Integrität, die Schuld nicht dulden kann, damit er selbst gerecht sei. Und dann das Zweite, und zugleich den Rechtfertige, das heißt den gerecht spreche, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das ist Gottes geschenkte Gerechtigkeit. Also einmal Gottes eigene Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Integrität. Und zum anderen Gottes geschenkte Gerechtigkeit, die bedeutet, dass er den Sünder für gerecht erklärt, dass er ihm seine Gerechtigkeit schenkt. Und in Römer 3 geht es vor allem um diese zweite Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Er rechtfertigt uns, er spricht uns gerecht, er akzeptiert uns als seine Kinder, er nimmt uns auf in seine Familie, er vergibt uns unsere Schuld, er erklärt uns für gerecht und das alles um Jesu Willen. Und die schwierige Frage dabei ist ja nicht, wie kann Gott Sünder verdammen? Das ist das Selbstverständlichste der Welt, dass der heilige Gott Sünder verdammen kann, muss. Sondern die schwierige Frage für Paulus in Römer 3 ist, wie kann Gott Sünder nicht verdammen? Wie kann Gott heilig bleiben und uns trotzdem leben lassen? Das ist die Frage von Römer 3. So, und indem Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt, also uns rechtfertigt, obwohl wir Sünder sind, indem er sagt, du bist mein Kind, obwohl wir nichts zu unserer Wiedergutmachung beitragen können. Dazu fehlen uns einfach die Mittel. Indem Gott das macht und uns Sünder zu Gerechten erklärt, könnte was passieren? Könnte Gottes eigene Gerechtigkeit ins Zwielicht geraten? Und das ist das Thema von Römer 3, 26. Ganz einfaches Beispiel, das kann ich Johannes Flaum leider nicht ersparen. Stellen Sie sich vor, das Münchner Landgericht hätte Uli Hoeneß einfach freigesprochen. Das hätte einen Aufschrei in der Öffentlichkeit gegeben. Und das Gericht hätte jegliche Reputation verloren, weil es einen, so sehr ich Sympathien für Uli Hoeneß hege, weil es einen Steuersünder einfach freigesprochen hätte, obwohl nichts an Wiedergutmachung geleistet worden wäre. Das ist das Problem, verstehen Sie? Ein Gericht, das einen Schuldigen einfach freispricht, verliert seine eigene Unschuld. Das ist das Problem. Aber was dem Münchner Landgericht keiner durchgehen lassen würde, genau das hat der heilige Gott getan. Und damit entsteht das Problem. Wie kann Gott Verbrecher ohne Strafe freilassen und dabei selbst integer bleiben? Indem Gott uns freilässt, steht plötzlich seine eigene Gerechtigkeit in Frage. Und darum muss das Kreuz sein, wo Jesus stellvertretend unsere Schuld sühnt. Er sühnt sie um unseretwillen, um unsere Schuld wegzutragen, aber er sühnt sie auch um des Vaters Willen, damit der Vater uns freisprechen kann, ohne seine eigene Gerechtigkeit und Integrität dabei zu verlieren. Verstehen Sie, das geschieht am Kreuz. Und das sagt Paulus hier in Römer 3, das Kreuz musste sein. Das Kreuz musste sein, damit Gott selbst gerecht sei. Und man könnte auch etwas freier übersetzen, obwohl er uns rechtfertigt, die wir an Jesus glauben. dass Gott gerecht bleibt, obwohl er uns rechtfertigt. Das ist die Logik hier. Und das geht nur dadurch, dass Christus stellvertretend die Strafe auf sich nimmt und trägt. Und deswegen ist das Kreuz unverzichtbar und unaufgebbar damit verbunden, dass Christus dort ein Strafleiden für uns erduldet. So, das ist die Definition von Gerechtigkeit. Und bei Habakuk geht es vor allem um Gottes eigene Gerechtigkeit. Danach fragt nach Gottes Integrität, nach Gottes Heiligkeit. Er wird die andere aber später auch nochmal streifen. Und die Frage ist jetzt, wie setzt Gott seine Integrität durch? Wie schützt Gott seine eigene Reinheit? Wie legt Gott den Bösen das Handwerk? Wie garantiert Gott, dass das Böse am Ende nicht triumphiert? Nicht das Böse im Volk Israel und nicht das Böse durch die Weltherrschaft der babylonischen Götzendiener. Wie verwirklicht Gott sein Ziel, das Petrus in 2. Petrus 3,13 so beschreibt, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. In denen Gottes Heiligkeit und Integrität unhinterfragbar triumphieren. Und die Antwort darauf gibt uns der zweite Teil von Habakuk 2, Vers 6 bis 20. Mittendrin in diesem Abschnitt weist uns Gott auf sein großes Ziel hin, zu dem die ganze Geschichte führen wird. Das ist Punkt 1, das Ziel von Gottes Gerechtigkeit. Das steht mittendrin gewissermaßen. Es ist nicht ganz symmetrisch, aber fast, wenn man die Verse zählt. Habakuk 2, Vers 14, das Ziel von Gottes Gerechtigkeit. Worauf läuft das alles hinaus? Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie Wasser den Meeresgrund bedeckt. Das ist das Ziel von Gottes Gerechtigkeit. Das ist die Weitwinkelperspektive, die Habakuk von seinem Speerposten aus sehen darf. Das ist das Fernrohr dieses Kapitels. Das ist, wenn man so will, der eschatologische Vers, der auf das die ewige zielbezogene Vers. Und damit macht Habakuk deutlich, Gott lenkt die Geschichte zielgerichtet. Also das Fremdwort ist teleologisch, es hat ein Telos, es hat ein Ziel. Die Geschichte verläuft nicht zyklisch und es dreht sich in Kreisen und immer kommt irgendwann der Anfang wieder und es geht endlos so weiter. Sondern Gott gestaltet die Geschichte zielgerichtet. Gott verfolgt in seiner Integrität einen ganz bestimmten Plan und eine erklärte Absicht. Und Gott macht wiederholt deutlich, dass er diesen Plan nicht eine Sekunde aus dem Blick verliert und nicht um einen Millimeter abändern wird. Ich habe mich gefragt, stellen Sie sich vor, was hätte es für Wolfgang Borchert bedeutet, wenn er mitten in seiner Verzweiflung im Jahre 1946 auf diesen Vers gestoßen wäre, die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wenn er das hätte glauben können. Das ist das Ziel Gottes. Gerechtigkeit hat ein ganz, ganz klares Ziel. Alle Welt wird einmal zugeben müssen, die einen erschrocken und die anderen erleichtert, dass Gott Gott ist. Dass ihm allein alle Ehre und Anbetung gebührt. Noch kann man Gott verspotten, noch kann man Gott verachten, noch kann man Gott übergehen. Noch ist der Teufel der Fürst dieser Welt. Aber Gottes Gericht wird kommen über die ganze Welt. Und es wird am Ende ein umfassendes Ergebnis sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Vollständig. Und dann werden die Machtverhältnisse für alle sichtbar geklärt sein. Und wir haben heute Morgen von Johannes Flaum gelernt, dass das untrennbar mit der Herrschaft Christi zu tun hat. Die Herrlichkeit Gottes. Es wird alles erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Christus, Johannes 1,14, wir sahen seine Herrlichkeit. Und die andere Stelle, die du uns gezeigt hast, Offenbarung 21, Vers 23. Christus wird herrschen. Und es wird alles vollkommen sein. Das ist das Ziel. Das ist die Weitwinkelperspektive. Und Habakuk beruft sich dabei indirekt auf einen früheren Propheten, der das ganz ähnlich formuliert hat, nämlich Jesaja. Jesaja 11, Vers 9 schreibt das im Grunde genommen das Gleiche. Jesaja 11, Vers 9, eine ganz unübersehbare Entsprechung. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Vollständig, ohne Ausnahme, ohne den letzten Widerspruch. Gottes Reich kommt und so lehrt es uns die ganze Bibel. Das Böse wird sich austoben, Auch hier in diesem Text haben wir ja dieses dunkle Gemälde menschlichen Versagens und Versündigens. Und wir können unsere eigene Schuld damit hineinzeichnen. Wir müssen es. Aber mittendrin steht dieses helle, strahlende Licht der Herrlichkeit Gottes. Er wird siegen, vollständig wie Wasser das Meer bedeckt. Und wir werden an eine Stelle aus dem Neuen Testament erinnert, Philipper 2, wo Paulus dann am Ende in Vers 10 und 11 sagt, dass alle Menschen sich einmal vor Jesus beugen und alle Zungen bekennen müssen, dass Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel von Gottes Gerechtigkeit. Und die zwingende Frage heißt jetzt, wie will Gott dieses Ziel erreichen? Wie wird Gott auf seine Weise den gordischen Knoten der Geschichte durchschlagen? Und die Antwort darauf offenbart der Herr dem Habakuk in den Versen 6 bis 19. Und wir können die nicht umfassend auslegen, aber ich möchte versuchen, so eine Linie dahindurch deutlich zu machen, um es dann quasi dem weiteren Studium zu empfehlen. Zweitens also der Weg von Gottes Gerechtigkeit. Und das ist jetzt das Gericht. Gott sagt, das Gericht wird kommen. Und Gott kleidet das Gericht in Spottverse, die er den Gegnern in den Mund legt, die früher von den Babyloniern besiegt wurden. Und damit macht Gott schon deutlich, ich werde die Verhältnisse umdrehen, die Machtverhältnisse. Und wir werden erinnert an das, was Psalm 8 sagt, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen zu vertilgen, den Feind und den Rachgierigen. Gott dreht die Machtverhältnisse um. Und jetzt ist für uns eins ganz wichtig. Dass wir sehen, dieser direkte Bezug zu den Babyloniern 605 vor Christus, das ist der Anlass. Und es könnte jemand kommen und sagen, naja gut, was sagt das Gericht über die Babylonier 605 vor Christus für uns? Aber wir müssen jetzt sehen, dass die Art und Weise, in der Gott dieses Gericht durch Habakuk beschreiben lässt, universal ist. Es wird deutlich, ja, es gilt den Babyloniern, aber es gilt weit darüber hinaus. Zunächst mal die Formulierung dieser fünf Wehrufe selbst, das ist nicht eingegrenzt auf die Babylonier, die kommen da direkt als Begriff, als Adresse gar nicht vor. Ihr Name, dann das nächste, was man sehen muss, die Sünden, die Habakuk dort anprangert, die werden in dem weiteren Zusammenhang beim Volk Israel auch diagnostiziert. Also die müssen vieles davon auch auf sich beziehen, etwa mit dem Götzendienst. Man könnte sagen, Joachim ist nicht besser als Nebukadnezar vor Gott. Also der israelische König ist nicht besser als der babylonische Herrscher. Dann das nächste, was wir sehen müssen, die Schlüsselverse. Also von wegen Regionalgericht auf Babylon bezogen. Die Schlüsselverse sind universal formuliert. Schauen Sie, Vers 14. Die ganze Erde wird die Herrlichkeit des Herrn erkennen, so vollständig wie Wasser das Meer bedeckt. Von wegen da dieser eine Teil in Babylonien oder in Israel. Und Vers 20 nochmal, da kommen wir am Schluss nochmal kurz drauf. Es sei vor ihm stille alle Welt. Das ist also wirklich weltweit universal gedacht. Und noch ein letzter Hinweis. Im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung taucht ja dann auch Babylon wieder auf. Also als Synonym, als Symbol für die weltweit vernetzte Rebellion gegen den lebendigen Gott im Namen der Religion, die Hure Babylon. Und da steht auch wieder Babylon als angemaßte Gegenmacht zu Gott, die letztlich überwunden wird. Und dann wird dann in Offenbarung 18 triumphierend ausgerufen, es ist besiegt. Also, ganz klar, was Habakuk hier beschreibt, das ist nicht beschränkt auf irgendein regionales Partikulargericht, also dass es mal damals war und auf dieses eine Volk bezogen, sondern es müssen sich alle drauf einstellen. Und Gott beschreibt dieses Gericht dann man kann das in drei Aspekten darstellen. Dieses Gericht ist gründlich, Gottes Gericht ist gefährlich und Gottes Gericht ist gnädig. Was heißt das? Zunächst, Gottes Gericht ist gründlich. Die Schuld der Chaldäer, der Babylonier, wird aus fünf verschiedenen Blickwinkeln beschrieben. Und ich empfehle einfach, sich jeweils das Thema dieses Wehe daneben zu schreiben. Immer wehe dem, wehe dem, wehe dem und dann fünfmal die Quittung, die sie dafür präsentiert bekommen. Ein gründliches Gericht. Und das erste Wehe, das erste, was Gott geißelt, sind Habsucht und Gier. Das sind die Verse 6 bis 8. Also, ich würde daneben schreiben, Habsucht und Gier. Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Wie lange noch? Und der sich mit Pfandgut beschwert. Werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden und die aufwachen, die dich wegjagen werden, sodass du ihnen zur Beute wirst? Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern, wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und ihrer Bewohner. Habsucht, Gier. Diese Gier war ja in Vers 5 auch schon greifbar geworden. Dieser Rachen, wie der unersättliche Tod, der alles verschlingt, fremdes Eigentum an sich reißt. Aber sie werden dich wieder berauben. Und interessant, der Begriff, der hier für Pfänder steht. Pfandgut. Das kann einmal die eroberten Länder bedeuten, die Babylon an sich gerissen hat. Der Klang dieses Wortes kann aber auch heißen, eine Wolke von Dreck. Und das ist, denke ich, so in dieser Doppeldeutigkeit auch gemeint. Alles, was du meinst, durch deine Gier erobern zu können, ist letztlich nicht mehr als eine Wolke von Dreck. Es zerfließt dir zwischen den Fingern, es zerrinnt. Das zweite Wehe, Selbstgenügsamkeit und Egoismus. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus und dann sein Nest in der Höhe anlegt, um sicher zu sein vor dem Unglück. Du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker, und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Das ist sehr, sehr lyrisch formuliert. Selbstgenügsamkeit und Egoismus. Was ist das Ziel des Betrugs? Man will sich selbst absichern durch Macht, sich selbst absichern durch Geld, sich selbst absichern durch Bildung, wodurch auch immer. Sein Nest in der Höhe bauen, also dort, wo keiner hinkommt, wo ich vermeintlich unerreichbar bin. Und dahinter steckt diese Einbildung, wenn ich geschickt genug bin, wenn ich stark genug bin, dann kann ich mein Leben so absichern, dass mir niemand mehr etwas anhaben kann. So wie der Führer glaubte, im Führerbunker sicher zu sein. Und Gott sagt, die Rechnung geht nicht auf. Deine Pläne werden scheitern. Vers 10, dein Ratschlag wird zur Schande deines Hauses geraten. Gottes Gericht ist gründlich. Und auch das dritte wird er dir nicht durchgehen lassen, das ist das dritte Wehe, Brutalität und Rücksichtslosigkeit. Verse 12 und 13, wehe dem, der die Stadt mit Blut baut und richtet die Burg auf mit Unrecht. Wird's nicht so vom Herrn Zebaoth geschehen, woran die Völker sich abgearbeitet haben, muss mit Feuer verbrennen und wird für die Leute sich müde gemacht haben. Das muss doch verloren sein. Diese Verse beschreiben mit der Brutalität und mit der Rücksichtslosigkeit eine gottlose Zivilisation kurz vor dem Ende. Dass ich mich selbst durchsetze mit Gewalt, ohne Rücksicht auf Verluste. Diese Brutalität, die sich gegenüber der ganzen Schöpfung Gottes äußert. Der Frevel, Vers 17, den du am Libanon begangen hast, wird über dich kommen. Die brutale Abholzung der Zedern auf dem Libanon und die vernichteten Tiere, und das Menschenblut. Aber Gott lässt den Plan nicht gelingen. Und am Ende wird alles umsonst sein. Woran die Völker sich abgearbeitet haben, die Völker, nicht nur Babylon, das muss mit Feuer verbrennen. Und wofür die Leute sich müde gemacht haben, das muss verloren sein. Alles, was wir ohne Gott versuchen, muss am Ende kaputt gehen. Alles, was wir im Vertrauen auf uns selbst beginnen, wird scheitern. Und der Begriff der Völker bezeichnet die große Politik. Alle großen Weltreiche sind eingegangen. Die Assyrer, die Babylonier, Medo-Perser, Griechen, die Römer, alles. Alle Reiche und alles, was dann kam. Sie sind aufgestiegen, sie haben ihre Zeit gehabt, sie haben Erfolge eingeheimst. Aber sie sind alle zugrunde gegangen. Und genauso die Leute, wofür die Leute sich müde gemacht haben. Sehen Sie sich die ganzen Großen der Geschichte an. Sehen Sie sich all die an, die meinten, sie hätten Gott nicht nötig. Sehen Sie sich die an, die sich berauscht haben an ihrem Erfolg, an ihrer Macht. an der Tatsache, dass sie die Titelseiten füllten. Und sie sind alle gescheitert. Und das gilt nicht nur für die Großen. Sein ganzes Leben hat er gerackert. Und was hat er jetzt davon? Gottes Gericht ist gründlich. Und so werden die Anklagepunkte hier Schritt für Schritt minutiös nebeneinander gereiht. Und das nächste Wehe sind Verführung und Erniedrigung. Verführung und Erniedrigung. Vers 15. Wehe dem, der seinen Nächsten trinken lässt und seinen Grimm beimischt und ihn trunken macht, dass er seine Blöße sähe. Du hast dich gesättigt mit Schande und nicht mit Ehre. So trinke du nun auch, dass du taumelst. Denn an dich wird kommen der Kelch in der Rechten des Herrn und du wirst Schande haben statt Ehre. Das ist Vers 15 und 16. Du wirst Schande haben statt Ehre. Erst macht man den anderen besoffen und dann macht man sich über ihn lustig und erniedrigt ihn. Verführung und Erniedrigung. Wie oft geschieht das, dass die Ehre des anderen in den Schmutz gezogen wird? Und interessant auch hier diese Anspielung auf Sexualität und Alkohol. Das ist hier nur ein Beispiel. Aber ich denke, dieses Beispiel ist nicht zufällig gewählt, weil gerade in diesen Bereichen viele Menschen kaputt gemacht werden und andere kaputt machen. Sexualität, missbrauchte Sexualität und Alkohol. Aber Gottes Antwort ist deutlich, Schande statt Ehre. Und Gott wird selbst dafür sorgen, dieses Bild des Kelches, an dich wird kommen der Kelch in der Rechten des Herrn, immer ein Zeichen für das Gericht Gottes, der Kelch des Gerichtes, den der Verurteilte trinken muss. Und dann zum Schluss beim fünften Wehe wird die Wurzel des Übels genannt. Die Wurzel des Übels, und das ist die Abkehr vom lebendigen Gott. Das ist eigentlich das Schlüsselproblem, das Herzensproblem, das Kernproblem. Wehe dem, Vers 19, der zum Holz spricht, wach auf, und zum stummen Steine, steh auf. Also hilf mir, mein Götze, wie soll dein Götze lehren können? Siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen und kein Odem ist in ihm. Das goldene Bild des Nebukadnezar. Die Götzenaltäre des Römischen Reiches, vor denen die etwa in den Sendschreiben der Offenbarung beschriebenen Gemeinden und ihre Glieder niederknien sollten. Und wenn sie es nicht taten, dann wurden sie abgeführt. Und dann am Ende in Offenbarung 13 das Bild des Tieres und all die anderen Götzenbilder in der Zwischenzeit, all die Ideologien, all das, woran Menschen sich hängen. Aus Holz und Stein und Philosophien und Gedanken. Sie sind taub, sie sind blind, sie sind stumm. Ein Götze kann nicht lehren. Das heißt, ein Götze kann dir nicht wirklich die Wahrheit sagen und zeigen. Und wir wissen, wenn die Bibel von Götzen redet, dann meint sie nicht nur diese Standbilder, sondern sie meint alles, woran wir unser Herz hängen. Alles, was wir anbeten, alles, wovon wir unsere Rettung und unsere letzte Hilfe erwarten, das nicht Gott ist. Die einen hängen sich an Medizin und die anderen an Geld und die nächsten an andere Menschen und wieder andere an Macht. Und oft sind das ja Dinge, die für sich genommen nicht schlecht sind, aber in dem Augenblick, wo sie zum Götzen werden, wo sie zum Hoffnungsträger werden, wo sie zum Anker werden, muss der, der sich daran hängt, scheitern. Ein Ausleger hat gesagt, alles entscheidet sich an der Frage, wie stehst du zu deinem Gott? Mag der moderne Mensch über das Heidentum im groben Sinne lächeln, aber indem er sich von Gottes Offenbarung trennt und Gottes Autorität ablehnt, ist er selbst zu einem Götzenanbeter geworden. Er kniet vor seinem eigenen Werk. Und in dem Sinne können auch religiös-christlich eingefärbte Vorstellungen zum Götzen werden. Ich habe in diesem christlichen Mediendienst Pro Kompakt, Äußerungen von Uschi Glas, der Schauspielerin, sind dort dokumentiert worden, die sich da zu ihren christlichen Wurzeln bekennen würde. Und es ist interessant, wenn man es liest, wozu sie sich da wirklich bekennt. Also, ich zitiere hier aus Pro Kompakt, jetzt eine der letzten Ausgaben. Da sagt Uschi Glas, das Leben ist etwas sehr Positives und genau so sollte man es sehen. Sagte sie im Interview mit dem christlichen Portal Jesus.ch, also Schweiz. Das Leben auf der Erde bezeichnete sie als Durchlaufstation, eine Art Prüfung, um an dem Plätzchen, das man hingestellt ist, das Beste draus zu machen. Ich versuche in diesem Sinne Rechenschaft abzulegen, indem ich bete und den Tag im Inneren Revue passieren lasse. Ich schaue, was in Ordnung war und was ich hätte besser machen können. Und dann weiter, mein Leben ist von dem Glauben an ein Leben davor und danach durchflutet. Jesus ist sehr wichtig für mich, weil er die Idee von der Nächstenliebe verkündete. Wenn wir im Christentum so leben würden, wie er es gemeint hätte, dann wäre das sehr gut. Gott habe sie als einen guten Vater vor Augen, der Menschen liebt und durch Jesus einen Weg der Gnade schenkt. Ein drohender Gott habe schon als Kind nicht ihren Vorstellungen entsprochen. Auch glaube sie nicht an einen katholischen oder evangelischen Gott. So, das wird hier einfach so als Zeugnis einer Schauspielerin geschildert. Und das ist ein Mischmasch unterschiedlichster religiöser Vorstellungen mit christlichen. Ich meine, ich gucke nicht in das Herz der Frau, aber einfach, wenn man jetzt nur von dem ausgeht, was hier gesagt wird. Das ist eine pseudochristliche Ideologie, die der Beruhigung des Einzelnen dient. Das ist auch ein Götze. Und der Mensch bleibt allein, er bleibt hilflos, er bleibt verraten und er bleibt verkauft. Also, das ist die Gründlichkeit des Gerichtes Gottes. Das heißt, jede Gottlosigkeit wird geahndet, am Ende bleibt keine Rechnung offen, am Ende bleibt keine Schuld ungesühnt. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, Hebräer 9, 27. Gottes Mühlen mahlen. Das ist das eine, was uns Habakuk hier zeigt. So wirkt Gott Gerechtigkeit durch das Gericht. Das Gericht ist gründlich. Dann das zweite, Gottes Gericht, wir müssen jetzt etwas aufs Tempo drücken, Gottes Gericht ist gefährlich. Gottes Gericht ist gefährlich. Ja, Gottes Gericht findet wirklich statt und es führt in die Verdammnis für den, der keinen Fürsprecher hat. Und ich habe Ihnen, wir können das jetzt nicht im Einzelnen uns mehr anschauen, etliche Stellen aus dem Neuen Testament aufgeführt, die von der Hölle sprechen, die von den zwei Wegen führen, von denen einer in die Rettung und der andere in die Verdammnis führt, die davon reden, dass man ohne Vergebung unter dem Zorn Gottes bleiben wird, die also deutlich machen, Gottes Gericht findet nicht nur in der Theorie statt, sondern in der Praxis. Und dann das Dritte. Und trotzdem ist Gottes Gericht nicht nur gründlich und gefährlich, sondern gnädig. Und das müssen wir jetzt gut verstehen. Was heißt das, Gottes Gericht ist gnädig? Es gibt ja noch den Vers 4, da sind wir froh, dass es den gibt. Bevor Habakuk dieses ganze Panorama des Gerichtes Gottes mit massiver Wucht entfaltet, hat der Heilige Geist den Vers 4 eingebaut. Gericht bedeutet Tod, aber es gibt den Weg zum Leben. Es gibt Gnade mitten im Gericht. Und jetzt stehen wir wieder an dem Punkt, an dem wir heute diesen zweiten Teil begonnen haben. Wie kann Gott gnädig sein, ohne ungerecht zu werden? Jetzt stehen wir wieder an dem Punkt, wo wir klären müssen, wie Gott die Spannung von Gericht und Gnade lösen wird. Das konnte Habakuk noch nicht im Einzelnen entfalten. Habakuk hat darauf vertraut, dass Gott den, der sich im Glauben an ihn hängt, bewahrt und ihm ewiges Leben schenkt. Und im Neuen Testament erfahren wir dann detailliert im Einzelnen, also wie Gott ein gerechtes Gericht vollzieht und Sünder dennoch begnadigen kann, wie Gott uns retten kann, ohne seine eigene Gerechtigkeit und Heiligkeit zweifelhaft werden zu lassen. Und das genau ist die Botschaft der Rechtfertigung, die Paulus klassisch in Römer 3 entfaltet. Die Strafe liegt auf ihm, so wie es Jesaja schon gesagt hat, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Christus trägt meine Strafe am Kreuz. Und jetzt wiederhole ich das mit Nachdruck, was heute Vormittag Johannes Pflaum uns schon ins Herz geschrieben hat. Gottes eigene Gerechtigkeit und die Möglichkeit von Gnade hängt an der Rechtfertigung. Also hängt daran, dass einer die Voraussetzung dafür schafft, dass wir, obwohl wir Sünder sind, als Sünder gerecht gesprochen werden können. Und das geht allein auf dem Weg, dass Christus sein Leben an diesem Kreuz für uns dahin gegeben hat. Und das jetzt gilt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und an Jesus glauben heißt nicht, irgendeine nebulöse religiöse Vorstellung von Jesus zu haben. An Jesus glauben heißt nicht nur zu sagen, ja, ich stelle das nicht in Frage, was im Neuen Testament von ihm steht. Sondern an Jesus Christus glauben heißt, das mit beiden Händen zu ergreifen, dass er am Kreuz die Strafe für meine Schuld bezahlt hat. Wenn sie das Christus abnehmen, wenn sie ihm dafür danken, wenn sie sich daran klammern, dass er am Kreuz sich hat strafen lassen, die Strafe bezahlt, die er als der Sündlose nicht verdient hätte, um ihretwillen, dann sind sie Christ. Dann sind sie von Gott gerecht gesprochen. Dann sind sie Gottes Kind. Und deswegen haben die Reformatoren zu Recht gesagt, das ist der Artikel, der Rechtfertigungsartikel, mit dem die Kirche steht und fällt. Luther hat gesagt, steht dieser Artikel, dann ist alles in Ordnung. Kracht er zusammen, dann ist alles verloren. Und deswegen ist es kein Wunder, dass die Reformation an Habakuk 2,4 in Verbindung mit Römer 1,17 aufgebrochen ist. Und ihr Lieben, wir müssen wachsam sein, wenn diese Rechtfertigung angesägt wird. Und die Rechtfertigung wird angesägt bis in die evangelikalen Kreise hinein. Die Rechtfertigung wird angesägt zum Beispiel durch diese neue Paulus-Perspektive. So neu ist die gar nicht, die gibt es schon seit den 80er Jahren. Aber sie wird zurzeit massiv propagiert, hier in Deutschland dann vor allem durch diesen Anti-Wright, Tom Wright. Und es ist schon eigenartig, dass sogar evangelikale Institutionen Veranstaltungen mit ihm gemeinsam machen, nicht um quasi ihn, ich sage jetzt mal, ihn vorzuführen, also jetzt in einem fairen Sinne zu sagen, so, wir werden dich jetzt widerlegen hier vor aller Augen. Sondern man lädt ein und sagt, ja, wir stimmen Ihnen nicht in allem zu, aber es ist sehr inspirierend, sich mit seiner Darstellung des Neuen Testaments auseinanderzusetzen. Und es ist eben, jetzt im Juni hat wieder ein solches Seminar stattgefunden, an der Universität Fribourg, unter der Schirmherrschaft gewissermaßen eines katholischen Institutes. Und das Tragische ist eben, dass viele auch evangelikale Institutionen als Partner diese Veranstaltung mitgetragen haben, wie auch zum Beispiel das Buzer-Seminar. Das ist tragisch. Also die neue Paulus-Perspektive, wir werden uns damit noch ausführlicher auseinandersetzen müssen, ist heute nur nicht die Zeit dazu. Etwas anderes, was die Rechtfertigungslehre untergräbt, ist die zunehmende Kooperation mit der römisch-katholischen Kirche, bei der immer wieder so der Eindruck geweckt wird, ja klar, es gibt da noch gewisse Differenzen, aber im Prinzip ist es ja der gleiche Glaube. Dann müsste man sagen, dann wäre die Reformation der größte Irrtum gewesen. Denken wir an diesen Kongress, der Ende August stattgefunden hat, Mission Respekt in Berlin. Ein großes ökumenisches Ereignis, mitgetragen von maßgeblichen evangelikalen Institutionen wie der Evangelischen Allianz. Denken wir daran, wie jetzt in letzter Zeit zunehmend der Papst gewissermaßen dargestellt wird, als sei er ein halber Evangelikaler. Und wie sich evangelikale Repräsentanten dessen dann rühmen oder zumindest das dann mit Bild und Pressemeldung immer sehr wirksam verbreiten, dass sie wieder beim Papst gewesen sind und dass er uns doch so nahe stünde als Evangelikalen. Ich möchte nur exemplarisch auf einen Vorgang hier hinweisen. Ihr lieben Leute, hier geht es wirklich ans Eingemachte. Hier steht unheimlich viel auf dem Spiel, weil nämlich die Evangelikalen nach und nach daran gewöhnt werden, davon auszugehen, dass es doch eigentlich eine breite Basis der Gemeinsamkeit gäbe. Und ich möchte nur auf ein Beispiel hinweisen, um Ihnen deutlich zu machen, Sie müssen die Dinge wirklich kritisch lesen und Sie dürfen nicht einfach sich einlullen lassen von diesen Schalmeientönen. Thomas Schirmacher, der Direktor des Buzer-Seminars, hat in einem Interview Folgendes behauptet. Er hat diese Veröffentlichung des Papstes Evangelii Gaudium, also die Freude des Evangeliums, hat von dieser Veröffentlichung gesagt, dass bis auf das Schlusskapitel über Maria dieses hier eine schon fast evangelikal zu nennende Bibelarbeit über Evangelium und Evangelisation enthalte. Also, ich zitiere hier aus dem Interview, dass bis auf das Schlusskapitel über Maria eine schon fast evangelikal zu nennende Bibelarbeit über Evangelium und Evangelisation erhalte, ist die Behauptung über dieses apostolische Schreiben Evangelii Gaudium des Heiligen Vaters Papst Franziskus. So, wenn Sie dieses Schreiben dann lesen, sehen Sie schon, dass an einer Stelle gesagt wird, das Ziel der Evangelisation sei die persönliche Begegnung mit der rettenden Liebe Jesu. Das klingt ja gut. Aber Sie müssen immer fragen, was ist damit im Einzelnen gemeint? Und nur die Tatsache, dass ein uns vertrauter Begriff dort verwendet wird, bedeutet noch lange nicht, dass das auch in dem uns vertrauten Sinne inhaltlich gefüllt und gemeint ist. Und dann lesen Sie dieses Schreiben weiter und dann sehen Sie zum Beispiel, dass auf Seite 166, also in der deutschen Übersetzung, Jesu Kreuz vor allem in seiner Vorbildfunktion für die Hingabe Jesu gedeutet wird, aber dass dann nicht die Rede davon ist, dass er am Kreuz unsere Schuld sühnt. Ja, die Hingabe Jesu am Kreuz, heißt es dort, ist nichts anderes als der Höhepunkt dieses Stils, also nämlich dieses Lebensstils der Hingabe, der sein ganzes Leben prägte. Von seinem Vorbild fasziniert, möchten wir auch wir uns vollständig in die Gesellschaft eingliedern, um ihr zu dienen und so weiter. Aber es kommt noch deutlicher. Da heißt es, Jesus hinterließ uns seine Mutter als unsere Mutter. Erst nachdem er das getan hatte, konnte Jesus spüren, dass alles vollbracht war. Zu Füßen des Kreuzes in der höchsten Stunde der neuen Schöpfung führt uns Christus zu Maria. Er führt uns zu ihr, da er nicht will, dass wir ohne eine Mutter gehen. Und das Volk liest in diesem mütterlichen Bild alle Geheimnisse des Evangeliums. Weiter schreibt der Papst über den Islam, das ist klassische katholische Lehre zum Islam, nie darf vergessen werden, dass sie sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tage richten wird. Damit wird behauptet, Allah sei Gott, sei der Gott der Bibel. Was definitiv nicht wahr ist, da der Gott der Bibel der Vater Jesu Christi ist und Jesus als Gott zu bezeichnen im Islam eine Gotteslästerung darstellt. Und dann heißt es weiterhin in diesem Schreiben des Papstes, die heiligen Schriften des Islam bewahren Teile der christlichen Lehre. Jesus Christus und Maria sind Gegenstand tiefster Verehrung. Das ist nicht wahr. Was je über Jesus gesagt wird im Koran, mag das respektvoll formuliert sein, wie es will, ist eine Verfälschung seiner Person. Der Isa des Koran hat nichts zu tun mit dem Jesus Christus des Neuen Testaments. Der Isa des Koran stirbt nicht für unsere Schuld, er aufersteht nicht, er ist nicht Gottes Sohn, sondern all dieses wird explizit zutiefst bestritten. Nun kann man, Entschuldigung, man kann dem Papst nicht vorwerfen, dass er katholisch ist. Ja, das ist sein gutes Recht und das sollte man von ihm auch, das muss man von ihm auch erwarten. Aber wenn der Papst als Papst schreibt, was er als Papst auch schreiben muss, ist es eine Irreführung und Verfälschung zu behaupten, dies sei bis auf das Schlusskapitel über Maria eine schon fast evangelikal zu nennende Bibelarbeit über Evangelium und Evangelisation. Das ist einfach nicht wahr. Es ist falsch. Und ein letztes Beispiel noch, wonach es Rettung auch ohne Christus gäbe. Abschnitt 254 sagt der Papst, die Nichtchristen können dank der ungeschuldeten göttlichen Initiative und wenn sie treu zu ihrem Gewissen stehen, durch Gottes Gnade gerechtfertigt und auf diese Weise mit dem österlichen Geheimnis Christi verbunden werden. Also auch diejenigen, die nicht an Christus glauben können, wenn sie ihrem Gewissen folgen, dadurch mit Christus verbunden werden. Wie gesagt, das verwundert den, der die Texte kennt, nicht. Aber was eben das Dramatische an dieser Sache ist, ist, dass den Evangelikalen gesagt wird, dass es eigentlich eine evangelikal zu nennende Bibelarbeit. So, das heißt, wir müssen lernen, liebe Geschwister, wir müssen lernen, die biblische Rechtfertigungslehre zu buchstabieren und wir müssen lernen, das, was an uns herangetragen wird, kritisch zu sichten, sonst gehen wir quasi mit von der Fahne. Das ist, es ist wirklich gravierend und es ist die Rechtfertigungsfrage nicht zufällig die Schlüsselfrage der Reformation geworden. Wir werden gerettet allein dadurch, dass Christus am Kreuz sein Leben für uns dahingibt und wer ihm das glaubt, der wird gerettet. Es gibt keine Alternative. Also, und deswegen können wir aber sagen, Gottes Gericht ist gnädig, weil er seinen eigenen Sohn dieses Gericht treffen lässt und Christus das freiwillig für uns auf sich nimmt und alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Wir kommen zum letzten Punkt. Als Habakuk diese Offenbarung empfängt, 605, ist das alles ja noch Zukunft. Also bis 539 sind es noch mindestens 66 Jahre, wenn die Zahlen so in etwa stimmen. Und da ist es, als ob der Herr seinem bangen Herzen, dem bangen Herzen des Habakuk, noch einen zusätzlichen Trost schenken will. Habakuk hat sich vielleicht zwischendurch auch mal gefragt, woher kann ich wissen, dass alles wirklich so kommt? Dass die Verse 6 bis 19 sich wirklich so vollziehen. Und da gibt ihm der Herr im letzten Vers die Garantie für Gottes Gerechtigkeit. Das ist unser letzter Punkt. Drittens, die Garantie für Gottes Gerechtigkeit. Erstens das Ziel von Gottes Gerechtigkeit, zweitens der Weg von Gottes Gerechtigkeit und jetzt drittens die Garantie von Gottes Gerechtigkeit. Und das ist dieser wunderbare Vers 20 zum Schluss dieses Kapitels. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm stille alle Welt. Das heißt, der Herr ist, er ist schon jetzt in seinem heiligen Tempel. Den toten Götzen von Vers 19 wird der lebendige Herr von Vers 20 gegenübergestellt. Der heilige Tempel ist hier ein Bild für den Himmel, von wo aus Gott allgegenwärtig eingreifen kann. Das heißt, Gott regiert. Gott regiert schon jetzt. Und hier steht wieder, darauf sind wir heute Morgen durch Johannes hingewiesen worden, für Herr der Eigenname Jahwe, dieser besonders herausgehobene Name, wo Gott sagt, ich bin der ich bin beständig, ich bin verlässlich, ich bin treu.
Ich bleibe der ich bin ewig. Und darum hat dieser Gott zu Recht den Anspruch, dass vor ihm stille sei alle Welt. Alle haben den Grund zur Ehrfurcht. Alle haben den Grund zur Unterwerfung unter diesen Gott. Alle haben Grund, sich ihm anzuvertrauen. Alle werden nur zur Ruhe und zum Frieden kommen, wenn sie in diesem Gott durch Jesus ihren Vater und Retter finden. Allein dieser Gott hat das Recht, die Welt zu richten, weil ihm die Welt gehört. Und er wird sie richten nach seinen Maßstäben, die er uns gezeigt hat. Das ist die Garantie von Gottes Gerechtigkeit. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Er regiert. Und da zieht Habakuk dann gewissermaßen nochmal die Linie zurück zu Vers 3. Die Verheißung trügt nicht, die Offenbarung trügt nicht, sie verzögert sich. Aber warte auf sie, sie wird gewiss eintreffen. Sie wird nicht ausbleiben, denn er regiert, er ist da und er kommt. Und dann, und das muss ich Ihnen unbedingt noch zeigen, hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass die Verheißung von 2 Vers 3, also von Vers 3, noch eine weitere Präzisierung in Hebräer 10 Vers 37 findet. Das ist ja die dritte Stelle, wo Habakuk 2 zitiert wird. Und die will ich mit Ihnen noch kurz anschauen und dann sind wir fast durch. Hebräer 10, Vers 37 und 38 ist ein Zitat von Habakuk 3 und 4. Und da sagt der Hebräerbrief, da sagt uns Gott durch den Hebräerbrief noch eine kleine, ganz kleine Weile, das ist das Thema des Wartens und er kommt, dann wird er kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Merken Sie, wie steht es bei Habakuk? In Vers 3, es wird kommen. Die Offenbarung, die Ankündigung wird kommen und in Hebräer 10, Vers 37, in der Aufnahme dieses hebräischen Textes, wird dann im Griechischen, er wird kommen. Also das, was da kommt, ist er, nämlich er der Messias. Der Kommende wird kommen, Christus wird dieses erfüllen. Das ist die vom Heiligen Geist inspirierte Auslegung von Habakuk 2, 3 im Sinne der fortschreitenden Offenbarung. Er wird kommen. Und er regiert schon jetzt. Schon bis dahin überlässt dieser Gott die Weltgeschichte und deine persönliche Geschichte keine Sekunde lang ihrer Eigendynamik. Du trudelst nicht durch das Universum. Und deswegen haben die Glaubensväter Habakuk mit dieser Formel in Verbindung gebracht. History is his story. Die Geschichte ist seine Geschichte. History is his story. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Das heißt das. Es wird regiert. Er regiert. Und er wird kommen. Er wird endgültig wiederkommen. Und das ist die Wirklichkeit, in der wir jetzt leben. Das ist der offene Himmel eines regierenden Gottes, unter dem wir jetzt leben. Mit all dem Vorbehalt, den Habakuk auch noch erdulden musste. Aber Gott sorgt dafür, dass wir für den Weg genügend Mut haben. Und darum lässt er in seiner Gnade die Machtverhältnisse immer wieder einmal aufblitzen. Er hat die Machtverhältnisse aufblitzen lassen, zum Beispiel, als er das Volk Israel aus Ägypten herausführte. Einer scheinbar unüberwindbaren Gegenmacht ausgesetzt, hat er sie herausgeführt. Da blitzte die Macht Gottes auf. Und da hat Gott gezeigt, was das heißt. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm stille alle Welt. Oder Wilhelm Busch berichtet aus der Zeit des Kirchenkampfes während des Zweiten Weltkrieges, wie diese Macht Gottes immer wieder aufblitzte. Er schreibt, mein Bruder Johannes Busch war verhaftet worden und in Bochum ins Gefängnis gekommen. Ich hörte, er würde am so und so vielen entlassen vorhin und holte ihn ab. Und dann hat er erzählt, was passiert war. In dem Polizeipräsidium führte eine kleine Treppe von 3 Stufen auf die Straße hinaus. Es war eine Marmor- oder Kunststeintreppe und ziemlich glatt. Abends hatte man meinen Bruder verhaftet. Und wenn so ein bekannter Pfarrer in den Knast kam, gab es immer große Aufregung. Das stand dann sofort in den ausländischen Zeitungen. Und so war bei den Beamten dort auch eine ziemliche Aufregung und Diskussion entstanden. Ist es richtig oder nicht, diesen Pfarrer einzusperren? Und einer schrie, es ist richtig, den Pfaffen gehört das Maul gestopft. Dieser Schreier geht an jenem Abend aus dem Präsidium. Irgendjemand hat eine Bananenschale auf diese drei Stufen geworfen. Der Mann rutscht auf diesen Stufen so unglücklich aus, dass er mit dem Kopf hinten aufschlägt und sofort tot ist. Können Sie sich diese Situation vorstellen? Da wird ein Pfarrer eingeliefert, den man als Zeugen Jesu kennt. Ein SS-Mann schreit ihn an, es ist richtig, ihn einzuliefern. Und eine halbe Stunde später liegt dieser Mann tot auf der Treppe. Natürlich können Sie sagen, das war Zufall. Klar, das kann ich nicht widerlegen. Aber das weiß ich, dass die Gestapo-Beamten nicht mehr an Zufall glaubten. Mein Bruder sagte, da fing die Seelsorge an. Einer nach dem anderen kam völlig aufgelöst zu mir und fragte, sagen Sie, gibt es einen Gott, der töten kann? Tja, sagte ich, und das ist nur ein Kinderspiel. Auf der Treppe ausrutschen und tot sein. Aber was dann kommt, ja, und wie sollen wir dann gerettet werden? Und mein Bruder sagte, die paar Tage waren eine Evangelisation, wie ich in meinem Leben noch keine erlebt habe. Das war ein Beispiel. Der Herr regiert in seinem Tempel. Gott lässt diese Macht aufblitzen. Oder denken Sie an die Verhaftung des Petrus in Apostelgeschichte 12. Herodes Agrippa hat alle Trümpfe in der Hand. Und er hat den Jakobus schon getötet und jetzt will er offensichtlich den Petrus auch noch den Schauprozess machen, um ihn umzubringen. Und dann gibt es diese öffentliche Verhandlung, als Petrus schon entkommen ist durch das Wunder Gottes und in einer ganz anderen politischen Petitesse, eine Banalität, aber er lässt sich göttlich feiern. Und wenige Tage später, 5 Tage waren es wohl, wie Josephus dann in Ergänzung zu Lukas berichtet, stirbt er an einer grausamen Magenkrankheit innerhalb von 5 Tagen. Oder denken Sie an das brutale Unterdrückungssystem der DDR. Und innerhalb weniger Tage, wie immer das politisch dann zu bewerten ist und stattgefunden hat und so weiter, aber innerhalb weniger Tage ist der, der dieses System repräsentierte, dann im Grunde genommen ein Heimatloser. Und er findet Zuflucht im Hause eines der Christen, bei dessen Kindern die Frau dieses Politikers verhindert hatte, dass sie überhaupt zum Gymnasium gehen durften. Wie sich innerhalb von Tagen die Machtverhältnisse in dieser erschreckenden Sichtbarkeit wenden können. Das sind so Situationen, wo Gott das aufblitzen lässt. Die Geschichte bietet ermutigende Beispiele. Aber die Garantie für Gottes Gerechtigkeit, die Garantie, die liegt in seinem eigenen Wesen, in ihm selbst. Und damit kommen wir zum Schluss für heute Nachmittag. Unsere Ausgangsfrage hatte gelautet, wie ist das mit dem Rätsel der Geschichte? Hat Gott eine Lösung? Hat Gott eine Lösung? Und Habakuk hat eine klare Antwort von Gott bekommen, die er uns weitergibt. Er hat gezeigt, es gibt göttliche Prinzipien für den Umgang mit unbeantwortbaren Fragen. Dass Gott uns einen Weg hier zeigt, wie wir das aushalten können. Wenn er uns aus seinen wohlerwogenen Gründen noch nicht aus dem Wartestand gewissermaßen herauslässt. Aber dann ist Gott noch einen Schritt weiter gegangen und hat in dem zweiten Abschnitt, Vers 6 bis 20, gezeigt, ja, Gott sorgt für Gerechtigkeit. Es gibt diesen Weg von Gottes Gerechtigkeit, das Ziel ist klar beschrieben und es gibt die Garantie für Gottes Gerechtigkeit. Darauf dürfen wir uns verlassen. Es ist wahr, wie Johannes Flaum heute Vormittag gesagt hat, der Erfolg der Christen ist in dieser Welt nicht garantiert. Es ist nicht garantiert, dass wir obsiegen. Es ist nicht garantiert, dass wir aus dem Gefängnis rauskommen. Es ist nicht garantiert, dass die Krankheit überwunden wird. Es ist nicht garantiert, dass wir alt werden. Es ist nicht garantiert, dass wir nicht verfolgt werden. Das ist alles nicht garantiert. Und es wird immer wieder passieren, dass die Spötter sagen, wo bleibt denn die Verheißung? Aber wir haben die Verheißung des lebendigen Gottes und wir haben noch viel mehr. Wir haben seine persönliche Gegenwart. Und das werden wir auch morgen noch mal sehen, wenn es um die allerletzten Verse dieses Prophetenbuches geht. Das Rätsel der Geschichte, es wird dadurch gelöst, dass Gott in der Zukunft für Gerechtigkeit sorgen wird. Und es wird für uns jetzt schon erträglich, weil er uns jetzt schon Geborgenheit schenkt. Jetzt schon Geborgenheit schenkt, auch in diesem Wissen, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Aber jetzt auch schon Geborgenheit schenkt durch seine persönliche Nähe. Und in dieser Geborgenheit können wir dann jetzt schon getrost unseren Dienst tun und unseren Herrn folgen. Und ich möchte schließen mit 2 sehr konkreten Beispielen, die sich mir dazu zu aufgedrängt haben, was das bedeutet, in einer Situation zu leben, wo die Dinge scheinbar nicht aufgehen und trotzdem die Betroffenen wissen, Gott sorgt für Gerechtigkeit und in seiner Nähe bin ich jetzt schon geborgen. Ich musste an die Witwe von Thielmann Geske denken.
der 2007 ermordet wurde in Malatya mit seinen türkischen Mitarbeitern, der Bibelübersetzer. Und wie dann seine Frau Susanne Geske nicht auf schnellstem Wege aus dem Land geflohen ist mit den Kindern, sondern sie hat gesagt, wir bleiben. Wir wissen uns von Gott geschützt und wir wissen uns an diesen Platz gestellt. Und 3 Jahre danach hat sie dem Sender CNN ein Interview gegeben und gesagt, wir bleiben hier, die Kinder gehen in die Schule, alles wird so weitergehen wie bisher. Wir sind sehr gerne in Malatya, das war schon vorher so und ist auch heute. Die Menschen kennen uns jetzt, wir bleiben. Und sie hat auch gesagt, am Tag nach dem Ereignis konnte ich den Mördern vergeben. Und als man sie fragte, ob die Familie psychologische Hilfe in Anspruch genommen hätte, sie und ihre Kinder, da sagte sie, in dieser Hinsicht haben wir keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Unser Psychologe ist Jesus Christus, mit dem wir ständig im Gebet verbunden sind. Wir lesen in seinem Wort und empfangen Trost. Und im Zuge der Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof haben sie dann auch Kontakt zu der nichtchristlichen Familie bekommen, die auf dem Friedhof dort wohnt und die dort sozusagen als Verwalter von den Behörden eingesetzt sind. Und irgendwann kam die Tochter der Familie, die dort wohnt, und fragten nach einem Evangelium. Bereits wenige Tage, nachdem sie es bekommen hatte, erklärte sie, dass sie auch mit Jesus leben wolle. Das ist die Habakuk-Situation. Das ist der Tod des Mannes, des Vaters. Es ist die nach wie vor bedrohliche politische Situation. Und es ist doch diese Geborgenheit, die um Gottes Gerechtigkeit weiß. Und das andere Beispiel, an das ich denken musste, war Professor Johann Hus, der Rektor der Prager Universität im 15. Jahrhundert. Einer der Vorläufer der Reformation, der auch schon den Vorrang der Bibel vor allen kirchlichen Dogmen gefordert hatte. Und dann wird er gefoltert, ins Gefängnis geworfen im März 1415, kommt noch einmal kurz frei und wird dann schließlich am 6. Juli mit seinen Büchern auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und in seiner Zelle soll er kurz vor seinem Tod, viele von Ihnen wissen das, folgende Sätze geschrieben haben. Heute verbrennt ihr eine Gans, denn Hus heißt tschechisch Gans. Aber in 100 Jahren werdet ihr einen Schwan singen hören, den ihr nicht verbrennen könnt. Den werdet ihr anhören müssen. Diese Gewissheit hatte Gott ihm geschenkt. Das war keine Spezialoffenbarung, also es war eine Gewissheit. Er wusste, ich werde jetzt verbrennen auf dem Scheiterhaufen, aber ich bin geborgen in dem Wissen, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Und 100 Jahre später kam Luther. Und Luther hat dann auch das gewissermaßen als eine Ankündigung seines Weges beschrieben. 1531 schreibt Luther, Johann Hus weissagte von mir, als er aus seinem Gefängnis in Böhmen schrieb, jetzt werden sie eine Gans braten, aber nach 100 Jahren werden sie einen Schwan singen hören und den werden sie dulden müssen. Und es gibt eine Anmerkung zu dieser Situation. Der Bischof von Konstanz, nämlich, der hatte die Verbrennung von Johann Hus in Prag veranlasst. Und er hatte diese Ankündigung von Hus wohl gehört, die Gans könnt ihr umbringen, aber den Schwan, den könnt ihr nicht umbringen, der wird sich durchsetzen. Und der Volksmund kolportiert, dass in dem Augenblick der Bischof zu Hus gesagt haben soll, nur über meine Leiche. Im April 1517 wurde Martin Luther dann im Dom zu Erfurt ordiniert. Und bei dieser Gelegenheit lag Luther, wie bei katholischen Ordinationen üblich, auf dem Boden, die Arme dabei ausgebreitet. Und wissen Sie, was ich unter dieser Stelle fand, auf der Luther ausgebreitet lag? Die Gruft des Bischofs von Konstanz. Nur über meine Leiche. Und über seiner Leiche kam der Schwan dann auch. So macht Gott seine Geschichte. Gerechtigkeit und Geborgenheit. Und diese Geborgenheit hatte auch Johann Hus, als er in den Flammen sein irdisches Leben verlor und sich doch geborgen wusste in seinem Herrn. Gott macht seine Geschichte nicht in unseren Zeitrastern, aber Gott kommt zum Ziel. Und darin sind wir hundertprozentig geborgen. Wir wollen beten. Herr mächtiger Gott, es ist bewegend, wie du uns an Habakuk deutlich machst, dass du handelst, dass du regierst und dass du zum Ziel kommst. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du das manchmal in der Geschichte aufblitzen lässt. Du weißt, dass das für uns eine große Ermutigung ist. Aber Herr, wir wissen auch, dass all diese einzelnen geschichtlichen Vorgänge nie das ersetzen können, was du selbst uns bist. Du, unser Herr und Heiland, der du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast für uns, und du, unser lieber Retter Jesus Christus, unser Herr und König, der du dein Leben geopfert hast, um die Strafe zu tragen, die uns vernichtet hätte. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass dein Gericht so ein gnädiges Gericht wurde für uns. und dass wir unter deinem Kreuz wirklich die Rettung finden für Zeit und Ewigkeit. Und wir danken dir, dass deine Macht uns hilft, Herr, dass deine Macht uns trägt und dass du uns beistehst, auch in den mancherlei unbeantworteten Fragen, die unser Leben noch umstellen. Und du weißt, an welchem Punkt jeder von uns mit einer solchen oder mehreren solchen Fragen zu kämpfen hat. Du kennst das, wie ohnmächtig und ausgeliefert wir uns manchmal fühlen. Aber danke, dass wir unsere Zuflucht nehmen dürfen zu deinem Wort. Und dass du uns in Habakuk ganz klar gezeigt hast, du setzt dich durch, du kommst zum Ziel. Und du bist jetzt schon da. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Alle Welt muss einmal stille werden vor dir und wir dürfen schon jetzt geborgen sein in diesem Schutz. Hab Dank dafür. Herr, lass das mit uns gehen und unser ganzes Leben ein Dank sein für deine Treue und Liebe. Amen.